Bitte lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Jakobus Kapitel 5. In Jakobus Kapitel 5, wir lesen die Verse 7 und 8. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Seht, der Landwirt wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen empfangen hat. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ich bin sehr dankbar für die Leitung des Geistes. Wir können nämlich heute Abend an die letzten beiden Gottesdienste anknüpfen. Am Sonntag durften wir vom Kommen des Herrn hören. Und wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann gibt es zwei unterschiedliche Reaktionen darauf. Und diese Reaktion ist davon abhängig, in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Deshalb ist unsere Antwort auf die Frage, die uns letzten Mittwoch gestellt wurde, wer bist du, so wichtig? Wie ist meine Reaktion auf die Ankündigung von Jesus, ich komme wieder? Wie ist mein Verhältnis gegenüber Gott? Die gelesenen Verse richten sich an diejenigen, die auf das Wiederkommen von Jesus warten. Also an Menschen, die eine feste Heilsgewissheit haben, die Kinder Gottes sind. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Es geht also darum, zu warten. Und deshalb ist dieses Thema auch so passend für die aktuelle Adventszeit, aber einfach auch wieder darüber hinausgehend. In dieser Wartezeit sollen wir geduldig sein und unsere Herzen stärken, weil uns nicht mehr viel Zeit geblieben ist. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und genau das wollen wir heute Abend machen. Wir betrachten heute Abend vier Ratschläge für die Wartezeit. Und diese finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die vier Punkte sind: bleibe in der Lehre, bleibe in der Gemeinschaft, bleibe im Brotbrechen und bleibe im Gebet. Der erste Punkt: bleibe in der Lehre. Natürlich ist die Lehre vielschichtig und sehr umfassend. Da können wir heute Abend nicht auf Einzelheiten eingehen, aber doch können wir sagen, dass Dreh- und Angelpunkt der Bibel ganz klar feststehen. Im Korintherbrief bringt Paulus das so schön auf den Punkt, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Das Kernthema der Lehre ist Jesus Christus als der Gekreuzigte. Also Jesus steht natürlich im Mittelpunkt. Zu erkennen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass wir nur in ihm Vergebung und Heil finden, ist der erste Schritt. Und dann folgt der zweite Schritt. Und das ist, dauerhaft bei dieser Erkenntnis zu bleiben. Wenn wir geduldig auf seine Wiederkunft warten, dann müssen wir darauf achten, dass wir in dieser Zeit nicht von der Wahrheit abdriften. Die Bibel warnt uns an vielen Stellen vor Irrlehren. Es geht also eine reale Gefahr von diesen Irrlehren aus. Deshalb dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn welche Enttäuschung ist es, wenn wir auf Betrug hereinfallen? Betrug, der darin besteht, dass uns der Weg zur Gnade versperrt wird, indem menschliche Satzungen und Traditionen erfüllt werden müssen. Den Himmel musst du dir verdienen. Oder Betrug, der darin besteht, dass Teile der Bibel für überflüssig oder veraltet erklärt werden. Argumente wie "so streng wird Gott schon nicht richten" oder "das kann er doch nicht erwarten" sind schlichtweg falsch. Ich musste da an Matthäus Kapitel 7 denken. Ich möchte uns das kurz lesen. Matthäus 7. Von Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Diese Menschen, von denen Jesus hier spricht, sind hereingefallen auf einen Betrug. Sie haben den Willen Gottes nicht getan. Und was für eine Enttäuschung muss es sein, vor Jesus zu stehen und diese Worte zu hören. Ich denke, keiner von uns möchte in dieser Lage sein. Keiner von uns will diese Worte von Jesus hören. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Lehre bleiben. Und der Apostel Johannes betont das Bleiben in seinen Briefen ganz besonders. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Wir schlagen 1. Johannes auf. 1. Johannes Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 24 und 25. Was ihr nun gehört habt, von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und dann Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit, wenn er offenbart wird, wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden vor ihm bei seiner Wiederkunft. Es kommt nichts Neues hinzu. Was ihr nun gehört habt, von Anfang an, das bleibe in euch. Das alte Wort vom Sohn Gottes am Kreuz, der für unsere Schuld gestorben ist, bleibt. Wenn wir darin bleiben, dann brauchen wir uns bei der Wiederkunft Jesu nicht zu schämen. Dann gehen wir weiter. 1. Johannes 3, Vers 23 und 24. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir gehen weiter ins Kapitel 4, Vers 16. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann noch 2. Johannes, die Verse 8 und 9. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wir sehen, wie wichtig es Johannes war, diese Beständigkeit in Jesus weiterzugeben. In der Zeit, in der wir auf das Wiederkommen Jesu warten, wollen wir in dieser Lehre bleiben. Wir wollen vorsichtig sein, damit wir uns nicht davon abwenden. Der zweite Punkt: Bleibe in der Gemeinschaft. Solange es Sünde in unserem Leben ist, versuchen wir uns zu verstecken. Genauso wie damals Adam und Eva sich nach dem Sündenfall vor Gott versteckt haben, so geht es uns auch. Im Inneren versuchen wir, die Sünde zu verschleiern. Bevor die Sünde von jemandem aufgedeckt wird, ziehe ich mich lieber zurück oder lege eine Maske an? Meine Fassade nach außen muss stimmen. Was sich dahinter versteckt, das soll niemand wissen. Das erleben wir vielfach. Ich bin immer wieder überrascht, welche Selbstsicherheit Menschen auf den ersten Blick besitzen. Ihnen scheint es gut zu gehen. Sie scheinen alles im Griff, alles unter Kontrolle zu haben. Aber mit der Zeit, wenn man sie näher kennenlernt, wenn man Zeit mit ihnen verbringt, dann bröckelt diese Fassade an der einen oder der anderen Stelle und wir bekommen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Und da sieht es oft ganz, ganz anders aus. Das Schlimme für diese Menschen ist in dieser Situation, dass Gott in seiner Eigenschaft Licht ist. Das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Weil Gott Licht ist, kann ich meine Schuld vor ihm ja gar nicht mehr verstecken. Deshalb fliehe ich mit meiner Sünde vor Gott. Ich versuche, in der Dunkelheit zu bleiben und nicht ins Licht zu gehen, damit die Sünde nicht aufgedeckt wird. Das Licht wird gemieden. Aber es kann auch ganz anders sein. Jesus hat gesagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und in Vers 7 in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also wenn uns das Blut von Jesus frei gemacht hat, dann haben wir auch nichts mehr zu verbergen. Dann können wir endlich offen sein. Wir müssen nichts mehr verstecken. Wir haben weder vor Menschen noch vor Gott etwas zu verstecken. Und daraus folgt diese enge Gemeinschaft mit dem Herrn und die enge Gemeinschaft miteinander. Auch das erleben wir ja immer wieder. Da können wir unbekannten Menschen begegnen und dann merken wir ganz schnell, dass uns etwas verbindet. Und zwar Jesus als unser gemeinsamer Retter. Und dann ist eine Offenheit und eine Liebe zueinander da. Und das soll so sein und das ist herrlich. In Römer 1, die Verse 11 und 12 heißt es, denn ich wünsche mir sehr, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe weiterzugeben, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werde. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken. Paulus erwartet eine Ermutigung für sich selber, wenn er Zeit zusammen mit den Geschwistern verbringt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werden. Bleibe in der Gemeinschaft, während du geduldig auf das Wiederkommen Jesu wartest. Und stärke dein Herz, indem du durch den gemeinsamen Glauben, den du mit deinen Geschwistern teilst, ermutigt wirst. Der dritte Punkt, bleibe im Brotbrechen. Wo wir die Gemeinschaft miteinander suchen, da suchen wir auch den Gottesdienst und führen dann natürlich auch die Verordnungen durch. Mit dem Brotbrechen ist hier sowohl das Abendmahl als auch das normale Essen verbunden. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 2, Vers 46, und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Also das ist verbunden mit der Gemeinschaft. Wir suchen das Miteinander, wir suchen den Gottesdienst, wir suchen die Verordnung, aber gleichzeitig suchen wir auch in dieser Gemeinschaft oder sind wir in dieser Gemeinschaft auch dazu eingeladen, gegenseitig Einladungen auszusprechen, gemeinsam zu essen. Und so ist es ja, zu Weihnachten kommen wir mit den Familien zusammen, aber lasst uns auch darüber hinaus während der Wartezeit gastfreundlich sein und miteinander reihum in den Häusern das Brot brechen. Der vierte Punkt, bleibe im Gebet. Diese Aufforderung ist uns natürlich allen sehr bekannt. Und wir haben viele große Vorbilder, was das angeht. Mose hatte ein sehr enges Verhältnis zu Gott. Daniel war sogar bereit, sein Leben zu geben, um im Gebet zu bleiben. Er hat sich auch durch die akute Lebensgefahr nicht vom Gebet abbringen lassen. Bleibe im Gebet. Jesus beginnt das Gleichnis in Lukas 18 vom ungerechten Richter mit den Worten: Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden sollte. Und da liegt irgendwie die Schwierigkeit. Wir sollen nicht müde werden im Gebet. Denn wir wollen doch geduldig auf die Wiederkunft Jesu warten. Und das Gebetsleben von Jesus, das betrachten wir ja immer wieder. Er war uns da natürlich auch ein großes Vorbild darin. Er hat viel Zeit für das Gebet aufgebracht. Und so ist es, dass unser Gebetsleben ein wichtiger Indikator dafür ist, ob wir ein gesundes geistliches Leben haben. Daran können wir feststellen, ob wir gesund oder krank sind. Jesus hat seine Abhängigkeit vom Vater gespürt. Er hatte das Bedürfnis, mit seinem Vater zu reden. Jesus hat Weisheit gebraucht, weil er viele wichtige Entscheidungen treffen musste und auch, weil er immer wieder herausgefordert wurde. Und woher bekommen wir die Weisheit? Es heißt in Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Wir dürfen im Gebet zu Gott kommen, um Weisheit bitten. Und für mich ist es eines der größten Gebete, das Gebet im Gethsemane. Beachtlich ist, dass es ein Gebet ohne viele Worte war. Aber es war ein sehr, sehr intensives Gebet. Es waren Schweiß wie Blutstropfen. Das war ein Ringen, ein Kampf im Gebet. Und das brauchen wir manchmal auch. Denn immer wieder kommen Situationen, in denen wir ohne das Gebet verzweifeln. Bleibe im Gebet beinhaltet aber nicht nur das Gebet für einen konkreten Bedarf, sondern auch das dauerhafte Gespräch mit Gott. Betet ohne Unterlass. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Auch im Gebet ist es einfach so, dass wir die Gefahr haben, müde zu werden, nachlässig zu werden. Aber Gott möchte uns davor bewahren. Lasst uns immer wieder zurückschauen und sehen, was Gott schon Großes getan hat. Wie viele Gebete hat er schon erhört? Lasst uns daran denken, was für eine wunderbare Möglichkeit das Gebet ist, das er uns eingeräumt hat. Bleibe im Gebet. Damit möchte ich abschließen. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. In dieser Wartezeit sollen wir geduldig sein und unsere Herzen stärken, weil uns nicht mehr viel Zeit geblieben ist. Deshalb bleibe in der Lehre, bleibe in der Gemeinschaft, bleibe im Brotbrechen und bleibe im Gebet. Wenn du allerdings noch keinen Frieden mit Gott gefunden hast, möchte ich dir mit den Worten vom Propheten Jesaja aus Kapitel 55, Vers 7 zurufen: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Bleibe nicht in der Sünde. Komme zu ihm, solange es noch Zeit ist. Weißt du, er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er den Himmel für uns verlassen hat. Ihm war kein Opfer zu groß, um uns zu retten. Er erbarmt sich über dich, egal wie groß deine Schuld ist. Bei ihm ist viel Vergebung. Deshalb bring dein Leben in Ordnung, damit der Frieden, den er für uns vorbereitet hat, in deinem Herzen einkehren kann. Oh, ich wünsche dir das so sehr. Und dann bleib in der Lehre, dann bleib in der Gemeinschaft, dann bleib im Brotbrechen und bleib im Gebet. Gott segne sein Wort an uns. Amen.